Ich könnte die Geschichten erzählen.
Jetzt wird's schmutzig.
Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern.
Er sagt, sie sagen besser nichts.
Kulturwandel?
Noch wach? Der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre.
Heute bei Apropos, der Hype um ein Buch und was dahinter steckt. Wer die letzten Tage irgendwo in den sozialen oder in allen anderen Medien mal reingeschaut hat, der ist fast nicht drum herumgekommen. Der deutsche Autor Benjamin von Stuckrad-Barre hat einen Roman veröffentlicht mit dem Titel «Noch wach». Total fiktional, sage ich, der Roman. Das sagt der Autor und auch sein Verlag. Ganz klar eine Abrechnung mit der Boulevardzeitung «Bild» und mit ihrem ehemaligen Chefredakteur Julian Reichelt. Das sagen etwa alle anderen. Warum alle über das Buch reden und ob der Hype auch berechtigt ist, das kann uns Nora Zucker beantworten. Sie ist Literaturchefin vom Tagi und heute bei mir im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Hallo Nora.
Hoi, danke vielmals für die Einladung.
Nora, ich freue mich immer, wenn Gäste gerade schon mit Sachen ins Studio kommen. Du hast ein Buch dabei. Und die Hörerinnen und Hörer können jetzt das nicht sehen, aber auf dem Cover steht eben «Noch wach» in geiler Schrift. Und auf der Seite stecken ungefähr, ich würde jetzt mal schätzen, 500 bis 1000 Post-its drin. Warum hat das Buch so dermassen viele Zettel bekommen?
Ja, das geht eigentlich in erster Linie mal darum. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, was man einem Buch kann antun kann, als ein Eselsohr. Das ist, finde ich, eines der grösseren Verbrechen, wo man ein gedrucktes Buch kann wirklich antun kann. Darum arbeite ich schon sehr lange mit dem. Es hat kein Konzept. Es ist hauptsächlich farbig. Da habe ich grössere Post-its, eben die, wo man vielleicht so ein bisschen kennt. Und dann habe ich aber auch ganz, ganz kleine, so wie so Streifli. So tue ich mich einmal dann durch die Lektüre durchwursteln und mache meistens irgendwo, wenn bei etwas auch total assoziativ, einen schönen Satz, eine eindrückliche Szene, einfach einmal rein. Und dann, wenn ich darüber schreibe oder darüber rede, arbeite ich mich dann nochmal durch und manchmal hat es dann nachher gar nicht mehr so eine Wichtigkeit, aber es ist eigentlich wirklich der Kampf gegen das Eselsohr.
Ist denn das aber auch ein Buch, das dich besonders beschäftigt hat, dass jetzt da so viele Zettel drin sind?
Ja, also man kann dazu schon sagen, das ist aktuell das Buch, wo irgendwie alle darüber reden. Es ist unglaublich brisant angekündigt worden. Also es hat vorab niemand ein PDF bekommen. Das ist sehr selten. Also normalerweise wird ja PDF-Fahne an die Medien verschickt. Das mal haben die Medien genau gleich wenig gewusst, wie die Leserschaft auch. Irgendjemand hat es dann natürlich doch vorab schon bekommen. Das war ein Redaktor von der Zeit, der dann auch schon sehr lobende erste Rezension geschrieben hat am letzten Mittwoch. Alle anderen haben es dann am Verlauf des Mittwochs bekommen. Auch eben schon ein Anwalt, der jetzt da auch ein bisschen sich durcharbeiten. Vielleicht mit auch nicht ganz so farbigen Post-its.
Wieso sogar ein Anwalt jetzt hinter dem Buch her ist, sozusagen, auf das kommen wir wirklich noch. Fangen wir doch mal an mit dem Autor. Benjamin von Stuckrad-Barre, das ist ja nicht ganz ein Unbekannter. Wer ist das?
Der Benjamin von Stuckrad-Barre ist, ja, ein paar Leute sagen ihm irgendwie auch ein Enfant terrible von der Popliteratur. Er ist ins Gespräch 1998 mit seinem allerersten Debüt, seinem ersten Buch. Da ist er irgendwie mit einem neuen Sound dahergekommen und irgendwie die gesamte deutschsprachige Literaturkritik hat gefunden, um Himmels Willen, wo versorgen wir den jungen Mann? Wir müssen ein Genre haben. Okay, gut, komm, wir sagen dann Popliteratur. Dort sind dann auch noch der Christian Krach, der Moritz von Uslar, der Eckhard Nickel dort parkiert worden und man hat dann lange von diesen Popliteraten geredet. Das sind Leute, die journalistisch geschafft haben, die aber angefangen haben, Prosa schreiben, Szene schreiben, Reportagen, wo man wirklich so immer ein starkes Ich im Zentrum, ein Beobachter, ganz eine feste Nähe. Man hat einmal nicht gewusst, was ist Fiktion, was ist Autofiktion, was ist Wirklichkeit. Und mit dem haben sie gespielt. Und im speziellen Fall von Benjamin von Stuckrad-Barre, ein paar Leute nennen ihn auch einfach Stucki, so ein sein Übernamen. Er hat angefangen, auch die ganze Inszenierung von der Literatur wirklich wie ein Popstar zu leben. Also er hat angefangen, in Hallen zu lesen. Er hat gesagt, hey, das ist ein Spektakel. Er hat die Wasserglaslesung eigentlich aufgebrochen. Es läuft immer Musik, es wird immer geraucht auf der Bühne und man kann eigentlich bei ihm so ein bisschen sagen, dort, wo es einmal aussieht, als würde eine riesige Nebelmaschine eskalieren, dort ist immer der Benjamin von Stuttgart Barre in seiner grossen Wolke von seinen Mentholzigaretten, die er schon viele Jahre sehr zuverlässig raucht. Und was gehört zu einem veritablen Popstar-Leben dazu? Der entsprechende Absturz. Er hat, das ist öffentlich bekannt, sehr, sehr grosse Kokain- und Alkoholsucht gehabt. Hat auch eine Zeit lang in Zürich gelebt. Ein paar Jahre, dort ist es ihm auch dann nicht mehr so gut gegangen. Dort ist alles ein bisschen unübersichtlich geworden. Er sagt, er kokettiert immer damit, dass er sagt, ich schulde Zürich noch ganz viel Geld. Wie auch immer. Er hat dann irgendwann wirklich einen Entzug gemacht und hat über das, wie ich finde, eines der allerbesten Bücher, die ich in den letzten 10 Jahre gelesen habe, geschrieben, und zwar «Panikherz». Und dort drin kommt eigentlich in einer absoluten Dichte und Konzentration und einer eigenen Sprache erzählt er von dem Aufstieg und Fall von seiner Sucht. Das ist ein Buch, das ich gerade so gut würde empfehlen wie jetzt das neue «Noch wach».
Das ist also so der Nimbus von Benjamin von Stuckrad-Barré. Jetzt hat er das Buch herausgegeben «Noch wach». Um was geht es jetzt das mal in diesem Buch?
«Noch wach» ist Geschichte, und wir sagen jetzt wirklich, es ist Fiktion, wo er von einem Chefredakteur in einem grossen Medienunternehmen in Berlin erzählt. Das ist ein Fernsehsender, der soll ganz gross werden, der ist schon sehr gross, aber der soll noch viel grösser werden. Und dort hat es junge Frauen, Volontärinnen, Praktikantinnen, die im Verlauf der Zeit von diesem Chefredakteur zu Nacht zu Zeiten, wo man eventuell nicht mehr SMS verschicken sollte, mit anzüglichem Inhalt, wenn es irgendwie nach um 12 ist und man in einem eindeutigen Abhängigkeitsverhältnis zueinander steht, überkommt. Und dann stellt sich heraus, dass da immer mehr Frauen eigentlich auch wirklich in Konstellationen von Affären geraten. Ergo, es ist eine grosse Geschichte von Machtmissbrauch in der Medienwelt. Und es ist aber auch eine Geschichte von dem Ich-Erzähler, wo ganz wichtig ist, wo eben da immer mehr reingeraten. Also der kommt immer mehr dann auch da davon mit, über die Frauen erzählen ihm, dass da Sachen passieren, und der lässt ihnen zuerst zu und wirbt dann aber eigentlich zum feministischen Verbündeten und kämpft dann plötzlich eigentlich auf der Seite der Frauen, um den Machtmissbrauch aufzudecken. Spoiler, das darf man glaube ich schon sagen, es gibt kein Happy End.
Wieso der Sound von diesem Buch ist, da können wir gerade schnell einhören. Das ist ein Ausschnitt aus dem Hörbuch, gelesen von Benjamin von Stuckrad-Barré selber und erschienen im Argon Verlag.
Noch wach? Scheiß Klimaanlage, komm und wärm mich. Starke Vermissung. Bin da. Körper an Körper, jetzt. Wo du. Was für ein Typ. Gerade als ich Basketballs ihr Handy zurückgeben wollte, plinkte es abermals noch eine Nachricht. Ach klar, natürlich, das hatte noch gefehlt. Das war der Klassiker solcher Heinis überhaupt. Da schwang das ganze Dienstwagengetue mit, dieser Top-Down-Wahn, das Anrufen lassen, diese durchaus babyhafte Impulskontrolllosigkeit, wenn ich innerhalb von Sekunden Befehlseingänge bestätigt wurden und gehorsam versichert. Dieses eine Zeichen, das ausreichte, um Angst und Schuldgefühle zu erzeugen und sofort Geschufte auszulösen. Es hatten aufgrund dieses einen Satzzeichens von ihm schon Väter, ja sogar Mütter, Kreissäle verlassen und Ehebetten, Einschulungen oder Beerdigungen. Es waren Urlaube, Therapiesitzungen und Marathonrennen abgebrochen worden. Dieses Zeichen fungierte als allgewaltiges Machtinstrument. Das Fragezeichen.
Die Handlung, Nora, die du beschrieben hast, die erinnert ja recht viele Leserinnen und Leser an einen realen Fall, nämlich den von Julian Reichelt, dem ehemaligen Chefredakteur der deutschen Zeitung «Bild». Die wird herausgegeben vom Axel Springer Verlag. Kannst du uns noch mal schnell zusammenfassen, um was ist es in dem Fall Reichelt schon wieder gegangen?
Also eben alles mit der Klammerbemerkung, ich bin nicht die Expertin, bin auch keine Medienanwältin oder irgendwie sonst juristisch da so bewandert. Aber man kann, glaube ich, wirklich zusammenfassen, dass der Julian Reichelt ist Chefredakteur geworden von der «Bild» in Berlin und hat offenbar immer wieder zu nahe Beziehungen gehabt zu seinen weiblichen Angestellten, also Mitarbeiterinnen. Und der Matthias Döpfner, der ist eben in dieser Geschichte ganz so wichtig wie der Julian Reichelt selber. Das ist der, wie sagt man, der Verlagschef eigentlich von Axel Springer, also ein vielleicht der mächtigste Mann in Deutschland. Der hat eigentlich immer wieder eben gerade so eine wichtige Rolle gespielt, indem dass er auf die Leute, die ihm die Sachen angetragen haben und gesagt haben, los, da läuft etwas nicht gut mit dem Chefredakteur von Bild, schau da mal genauer an, hat er irgendwie gefunden, nein, das ist der stärkste Boulevardmann, den ich habe, der macht das gut, hat er entdeckt. Und dann hat es jetzt auch vor dem Erscheinen von diesem Buch, da können wir vielleicht nachher noch drüber, reden, die ganze Promo und Marketing und orchestrierte Inszenierung von dem Buch jetzt, um das, was passiert ist. Da ist jetzt rausgekommen, also da sind nochmal SMS rausgekommen von dem Döpfner und so weiter. Der steht jetzt in der höchsten Kritik überhaupt. Auf jeden Fall zurück zum Julian Reichelt. Irgendwann hat angefangen die New York Times. Das ist, muss dann etwas heissen, wenn die anfangen, über etwas zu berichten. Die haben recherchiert und die haben wirklich einen vernichtenden Bericht geschrieben, worauf, glaube ich, am Tag darauf Julian Reichelt von seinem Posten abgezogen worden ist. Und da laufen immer noch Verfahren.
Heute ist Dienstag, der 19. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Das Beben von Bild.
Vögeln fördern
in Deutschland
Feuer.
Sorgt die Entlassung des Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt.
Julian Reichelt muss seinen Posten räumen. Er werde mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden.
Auch nach dem Compliance-Verfahren im Frühjahr habe Reichelt Privates und Berufliches.
Es geht um Affären, Machtmissbrauch, Vertuschungsversuche.
Das ist die Situation und da muss man vielleicht auch sagen, dass der Benjamin von Stuckrad-Barre eben natürlich Popliterat und so weiter, aber er ist ein Reporter und Journalist und er hat sicher 10 Jahre für Axel Springer geschafft. Selber nie für Bild, so, aber für den Megakonzern und ist gerüchteweise sehr, sehr gut entlohnt worden. Also es munkelt von verschiedenen Seiten, dass er teilweise bis zu 40'000 Euro pro Monat bekommen hat. Okay. Muss man sich einmal durchrechnen. Für teilweise nicht einmal so knapp 4 Texte oder so. Also, und da muss man eben auch sagen, er war sehr gut befreundet mit dem Matthias Döpfner. Er ist sogar der Götti vom Sohn vom Herrn Döpfner. Also da sind viele Verstrickungen. Er war also der Macht sehr nahe, der Benjamin von Stuckrad-Barre. Und hat dann aber auch plötzlich wirklich Anrufe bekommen von Journalistinnen, die für Springer arbeiten, die gesagt haben, «Los Benjamin, kann ich dir meine Geschichte erzählen?» Das ist die Wirklichkeit.
Und jetzt kommt das Buch. Nach all dem, und man kann sagen, das Buch hat schon relativ grosse Parallelen, oder, mit der Realität. Wo kann man das daran festmachen?
Ich würde das gerne schnell zitieren. Also, es ist sowohl beim Buch, vorne gerade auf der dritten Seite, aber auch beim Hörbuch sehr prominent ausgeschildert, dass sie sagen, dieser Roman ist in Teilen inspiriert von verschiedenen realen Ereignissen. Er ist jedoch eine hiervon losgelöste und unabhängige fiktionale Geschichte. Pünktli, pünktli, pünktli. Vielmehr hat der Autor ein völlig eigenständiges neues Werk geschaffen. Damit ist natürlich, das ist auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ein Mäntel von juristischem Schutz. Und das Mäntel muss sich der Autor und der Verlag ganz sicher anlegen, da bin ich ziemlich sicher. Aber, und das hat Stuckrad-Barre selber auch gesagt, in einem exklusiven Interview zum Spiegel, ich finde, die beste Vorlage für Fiktion ist und bleibt die Wirklichkeit. Also mit dem wird gespielt. Und man kann sehr gut sagen, da muss man nicht wahnsinnig bewandert sein. Die Herren werden nicht namentlich genannt. Das wäre sonst natürlich dann juristisch, kann man das belangen. Aber also ich kann sonst konkret 1-2 Beispiele nennen. Also der Chefredakteur in diesem Buch wird von diesen Frauen beschrieben, dass der einfach immer dann einmal so in Tränen ausbricht in der Nacht und dann sei so kriegstraumatisiert und es sei alles einfach ganz elend und Syrien und überhaupt. Und das ist schon bekannt, also aus der Biografie, der journalistischen Biografie von Julian Reichelt, dass er als Kriegsreporter zum Beispiel in Syrien ist. Also da hat er auch dann auch sich nicht weit in eine andere Richtung bewegt. Der Matthias Döpfner hat viele Parallelen mit eben zum Beispiel, was da auch über ihn steht in dieser Zeitrecherche. Es ist ein Mann, der sich eigentlich wahnsinnig auch für Kunst und Kultur interessiert zum einen und so auch dargestellt wird im Buch. Also geht gerne ins Theater und ist natürlich dann gerne unter den wichtigen Leuten. Ja, da dürften Autos uns auch nicht übel nehmen, wenn jetzt gerade zum Beispiel die Medien Menschen, die das Buch lesen werden, natürlich in die Falle tappen, dass sie das Spiel «Finde die 10 Unterschiede» spielt. Also, dass man halt einfach zwischen der journalistischen Berichterstattung und dem Roman halt versucht, das abzugleichen. Das passiert jetzt natürlich mit dem Text.
Trotz dieser offensichtlichen Parallelen, die du jetzt auch gerade schön aufgezeigt hast, sagt ja Benjamin von Stuckrad-Barre, das ist alles fiktiv. Warum diese Haltung? Was macht er da genau?
Er ist, also das muss man einfach auch, wenn man so ein bisschen das Werk von Benjamin von Stuckrad-Barre begleitet, und das mache ich eigentlich schon über viele, viele Jahre, muss man da dazu einfach auch sagen, er ist ein Spieler. Also er spielt natürlich absolut mit diesen Bezügen, mit diesen Vermutungen, mit Spekulationen. Und ich meine, Hand aufs Herz, aber das Buch wird sich so irrsinnig blöd gut verkaufen, dass natürlich auf der Ebene von der ganzen Marketingstrategie ist das natürlich, also da liefert der 1A ab, oder? Wir wissen nicht, wir können aus der Halbdistanz so ein bisschen Vermutungen anstellen. Ja, viele reden von der absoluten Abrechnung. Ich finde schon, dass man sich muss gleichermaßen auch auf den Roman einlassen, und man wird trotz allem sehr, sehr gut unterhalten.
Du hast schon angetönt, dass sich das Buch verkaufen wird wie blöd. Was hat das auch mit dieser ganzen Inszenierung rund um das Buch zu tun?
Eben, also wenn man den Benjamin von Stuckrad-Barre so ein bisschen begleitet, also jetzt vor allem auch seit es die sozialen Medien gibt, also wo der Benjamin von Stuckrad-Barre Instagram entdeckt hat, hat man gewusst, oh mein Gott, jetzt wird es wirklich, das wird jetzt zum Experimentierfeld. Und da ist er sehr originell, das kann einem gefallen oder nicht, er nervt ganz viele Leute und die anderen lieben ihn. Dazwischen gibt es bei ihm eigentlich wie nichts. Aber er hat jetzt da eben auch so eine Werbekampagne gemacht, er hat so ein bisschen in seinem prominenten Umfeld 70 Leute gefragt, du, leset ihr mir eigentlich jeden Kapiteltitel ein, und dann tue ich eigentlich jeden Tag ab dem 1. April bis zu dem 19. an, ich habe 18 Kapitel in meinem Buch, und werde das quasi so publizieren.
Ich könnte die Geschichten erzählen.
Jetzt wird's schmutzig.
Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern.
Er sagt, sie sagen besser nichts.
Kulturwandel?
Noch wach? Der Neuroman von Benjamin von Stuckrad-Barre.
Da haben alle mitgemacht, und man muss aber auch sagen, das Buch haben auch seine Freunde noch nicht vorher bekommen. Also die haben wirklich für etwas, was sie noch nicht gewusst haben, was kommt, haben die da einfach mitgeholfen. Und so, das ist immer etwas zwischen, das wirkt wie eine Übung bei der Schauspielschule oder etwas wie konkrete Poesie. Also es ist einfach wirklich ein grosses Feuerwerk an Experimentieren mit der Sprache, was er macht. Und was man auch muss sagen, die Inszenierung, also aktuell, und ich sehe ihn jetzt wirklich schon über viele, viele Jahre, also auf Bildern, auf der Bühne, bei Interviews. Ich habe ihn aber das allererste Mal jetzt am Wochenende auf dem Cover vom Spiegel gesehen, in einem Anzug, in einem schwarzen und in einem weißen Hemd. Ein bisschen längere Haare, ein bisschen Poivre SL, so ein bisschen grau meliert, tritt auf wie ein bisschen ein, wo man könnte denken, jetzt kommt er nicht im Ringelpulli, jetzt ist er nicht so ein bisschen mit irgendwie Turnschuhen und so, sondern er weiss sehr, sehr genau, in welcher Situation, für welchen Zweck muss ich wie auftreten. Und ich finde, ganz ehrlich, die grossen Auftritte, die er liebt, und auch das Spielen mit dem Effekt, das tut dem Literaturbetrieb gar nicht mal so schlecht. Und es ist halt für den Literaturbetrieb auch sehr auffallend anders, weil, ja, ist er gerne der Popstar und ist selber Fan von Menschen und hat selber auch sehr gerne, wenn man Fan von ihm ist.
Bezeichnend war ja, dass am Auftakt von seiner Buchtournee er in einem Berliner Theater auf die Bühne kam und im Hintergrund ist «Out of the Dark» gelaufen vom Falco. Die grosse Geste hat man ja auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat man ja jetzt hier einen Ich-Erzähler, und der Roman ist ja eigentlich ein MeToo-Roman. Es geht um Frauen, die vom Machtmissbrauch betroffen sind. Was bedeutet das, wenn jetzt die Geschichte aus dieser Perspektive von einem, man kann ja sagen, gut vernetzten, gut situierten Mann im mittleren Alter erzählt wird?
Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtige Frage. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, wo ich dem Roman als Kritik doch auch noch anmerken. Und zwar ist der Ich-Erzähler von Anfang an, eigentlich, es sind 380 Seiten, ist der eigentlich, es ist total klar, dass er die Freundschaft mit dem Verleger, also dem Freund, die Männerfreundschaft opfert dafür, um quasi als feministische Verbündete auf der Seite der Frauen zu kämpfen. Aber was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass eigentlich das ganze Ringen und die Entwicklung von dem Mann, wo ja, Entschuldigung, selber, also der Ich-Erzähler, ist ja selber Teil von dem patriarchalen System gewesen, dass der Prozess, die Entwicklung, die Figurenentwicklung bis hin zu dem eben, ich setze mich jetzt ein für Gerechtigkeit, das fehlt mir ein bisschen. Und das bringt die Figur von dem Ich-Erzähler, der tritt dann sehr moralisch auf. Und sehr, mir fehlt es an den Schattierungen, oder? Und das Moralische ist eh für alle Menschen, die Stuckrad Barre kennen, total irritierend, weil er dreht sich in seinen Texten immer um sich selber und um Moral. Und naja, also der Ich-Erzähler wirft sich auch nie etwas vor. Und das fehlt mir. Und auf die andere Frage, denke ich, ist das eben auch, dass darum habe ich das jetzt genannt. Es hat für mich ein ästhetisches Problem. Also es ist ein MeToo-Roman, da kann man zuerst mal sagen, gut, wird das jetzt auch in der Fiktion, das heisst, MeToo ist jetzt auch in der Gegenwartsliteratur, in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur angekommen. Applaus, grundsätzlich gut. Das heisst, das Thema kommt natürlich durch diese Dreidimensionalität über und wir reden darüber. Aber man muss natürlich schon schauen, wie funktioniert das inhaltlich und wie funktioniert es ästhetisch, also literarisch. Und dort muss ich schon sagen, dass mir eben genau das auf der ästhetisch-literarischen Ebene ein bisschen gefehlt hat, dass der Ich-Erzähler da nicht irgendwie mehr mit sich ringt. Ich glaube, das wäre für mich dann noch ein bisschen besonderer gewesen. Und ich glaube aber ehrlich gesagt, auch der Autor, der Benjamin von Stuckrad Barre, hat nicht so viel Zeit gehabt. Weil was wirklich bestechend ist an diesem Buch, man hat das Gefühl, es ist alles jetzt. Also die Sprache, wie die Leute reden, die Situationen. Also ich habe so das Gefühl, er hat quasi gestern abgegeben, dann ist sein Druck und wir haben es jetzt schon. Und da hat er wahrscheinlich auch mit grossen Pinselstrich literarisch so ein bisschen angemalt und hat jetzt vielleicht nicht mehr so viel Wert darauf gelegt, dass es auch noch so ein bisschen ausgearbeiteter hätte dürfen sein.
Abgesehen von den inhaltlichen Faktoren, die du jetzt angesprochen hast, wie liest sich denn das Ganze also vom Lesegenuss her?
Wie ich ja schon mehrmals betont habe, der Autor, und ich würde sagen, sein Werk, liebt man oder kann nichts damit anfangen. Ich finde aber, wenn man Lust hat auf den Stuckrad Barre Sound, dann wirst du wirklich ab dem ersten Satz mit ihnen gerissen. Also es hat so etwas eigentlich, dass du als Leserin oder als Leser in den Schlamassel mit ihnen gezogen wirst, ob du willst oder nicht. Und das finde ich schon, also er hat wirklich ein Talent für eine Situationskomik, wo ich einfach weiss, der Mann, der Benjamin von Stuckrad Barre, beobachtet Situationen und hat das Talent, das so wiederzugeben, dass man nicht das Gefühl hat, das ist konstruiert, sondern das Gefühl hat, so, der ist dort immer dabei gewesen. Und spannend ist natürlich herauszufinden, wie ist die Haltbarkeit, oder? Also überlebt der Text auch so, dass in einem Jahr, zwei man das noch rausnimmt und liest und findet, man kann immer noch etwas damit anfangen. Oder ist es doch zu nahe bei der Tagesaktualität und dann doch von der Literatur zu wenig, so dass es dreht über die nächsten Jahre, wissen wir nicht.
Was wäre deine Prognose?
Also meine Prognose ist, allein, dass das Buch jetzt auf den Markt kommt, dass es nochmal jetzt wirklich komplett Sachen aufwirbelt in der Medienbranche, das finde ich, ist ein Beitrag zu einer gesellschaftlichen Debatte, wo ich wirklich finde, das muss man absolut würdigen. Das ist auf so vielen Ebenen ein Mega-Timing. Ob es jetzt literarisch die Figur verhebt von dem Ich-Erzähler, wo irgendwie wirklich fast schon so ein ganz eine saubere Beste hat, und da bin ich nicht ganz sicher, aber ich hoffe, dass die Rezeption weitergeht, und ich bin sehr glücklich für den Autor, dass zum Beispiel sein Text bereits im September wird aufgeführt in Hamburg am Theater. Und ich glaube, so Sachen werden dem Buch sehr gut tun, wenn es noch mehr in verschiedene Disziplinen von der Kunst hineinkommt und dort dann auch noch mal anders aufbereitet wird. Darum kann man nur sagen, es wird wahrscheinlich eine sehr aufregende Reise für den Text und den Autor.
Danke vielmals, Nora, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Wer noch die ganze Besprechung lesen will von dem Buch «Noch wach» von Nora Zucker, der kann das natürlich machen. Wir verlinken auch den Beschreibung dazu noch in der Episode zu diesem Podcast.
Und wer sich noch weiter mit dem Fall Reichelt beschäftigen will, an dieser Stelle auch noch einen kleinen Podcast-Tipp. Gleichzeitig fast mit dem Buch ist ein Podcast erschienen, der heisst «Boys Club» auf Spotify. Und auch dort wird die ganze Recherche um den Fall Reichelt aus einer journalistischen Perspektive aufgearbeitet. Wenn ihr selber schon ein Buch gelesen habt und eure Leseeindrücke mit uns möchtet teilen, dann könnt ihr das gerne machen an podcasts@tamedia.ch oder natürlich auch direkt an Nora Zucker oder an mich, Mirja Gabatuller.
Ja, ich nehme einfach empfangen nur Briefpost.
Gut, man erreicht uns aber auch per Mail oder auf Instagram oder überall sonst. Das war die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Die nächste Folge von uns, die hören morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.